mich Christoph Tenn von Greenpeace am Telefon begrüßen zu dürfen. Er ist nämlich Mitarbeiter und Gentechnikexperte. Schönen guten Morgen, Herr Tenn.
Hallo.
Ja, Herr, jetzt ist ja der Bericht von Ihnen inzwischen ein Jahr alt, so würde ich mal sagen. Hat sich denn in einem Jahr etwas entwickelt, was Sie zur Korrektur Ihres Berichts veranlassen würde? Und wenn ja, was ist denn das?
Also es hat eigentlich in dem Jahr wenig Entwicklung in dem Bereich gegeben. Wir haben nicht erkennen können, dass die Politik auf den Bericht reagiert hat. Die Personen, die da benannt sind, sind nach wie vor in Amt und Würden und sind für den Bereich der Gentechnik zuständig, treffen ihre Entscheidungen, als ob es den Bericht nie gegeben hätte.
Na, waren Sie denn nicht erstaunt über die Ergebnisse, den Ihr Bericht zutage gebracht hat?
Oder war wir selber waren erstaunt. Wir hatten immer vermutet, dass es ein Netzwerk gibt zwischen Behörden und Industrie. Und es ist in dem Bericht auch gelungen, das ziemlich klar darzustellen. Es gibt also Gruppen wie zum Beispiel Wissenschaftlerkreis Grüne Gentechnik, in dem sich Behörden, Industrievertreter regelmäßig treffen, über denen es keine Mitgliederlisten gibt, wo nicht klar ist, wann sie sich treffen, was besprochen wird und wie dann diese Ergebnisse auch in die Politik wieder eingespeist werden. Es gibt Hinweise darauf, oder ganz offensichtlich ist es so, dass zum Beispiel beim Bundesforschungsministerium eine Industrie-Consulting, die Ergebnisse der Sicherheitsforschungen vorstellt. Da gibt es eine eigene Homepage von Biosicherheit, wird die genannt. Die wird im Grunde von der Industrie gemacht. Da werden die Ergebnisse der Risikoforschung vorgestellt, die mit den Geldern der Steuerzahler erarbeitet worden sind. Und natürlich werden diese Ergebnisse auch immer einseitig dargestellt, also so, dass im Grunde letztendlich keine Risiken bestehen, wenn gentechnisch veränderte Pflanzen auf dem Acker angebaut werden. Und insgesamt kann man sagen, die Bewertung gentechnisch veränderter Pflanzen leidet eben darunter, dass Behörden und Industrie nicht klar getrennt sind, dass es keine klaren Anforderungen gibt an diese Prüfung von gentechnisch veränderten Pflanzen und dass eben auch die Politik an der Stelle bisher zu wenig Initiative erkennen hat lassen, das zu ändern.
Meine Frage an Sie, war Ihnen das vorher schon alles klar oder haben Sie das bloß so zusammengetragen oder haben Sie das so rausgefunden selber?
Das war nicht klar, dass es in dem Ausmaß ist. Wir hatten natürlich bestimmte Sachen vorab. Es gab zum Beispiel Filmauftritte, wo Behördenvertreter vom zum Beispiel vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit aufgetreten sind, in Werbevideos der Industrie sogar. Und von sowas ausgehend kann man sich schon überlegen, welche Personen denn in Frage kommen. Und man kann ausgehend von solchen Tatsachen, die vielen Leuten bekannt waren, kann man eben gucken, wo sitzen die noch, erstmal in welcher Behörde sitzen die, aber dann in welchen Kreisen treffen sich die noch, wo werden die noch genannt, wo gibt es öffentliche Stellungnahmen dazu. Und da sieht man tatsächlich, es ist systematisch kein Zufall in dem Fall, dass Behördenvertreter einzeln irgendwo mal auftreten, zusammen mit der Industrie, sondern das passiert systematisch und es passiert auf eine Art und Weise, die absolut nicht transparent ist, die nicht einsehbar ist. Und die sich wie so ein Netzwerk eben durch die gesamte Politik und erstreckt und dies verhindert, dass Entscheidungen getroffen werden, dass zum Beispiel gentechnisch veränderte Pflanzen ausreichend untersucht werden oder dass eben tatsächlich auch ein Anbaustopp erfolgt. Das, was dieses Jahr passiert ist, dass die Ministerin Aigner unter dem Eindruck wohl auch von anstehenden Wahlen den Anbau von gentechnisch veränderten Mais verboten hat, ist die absolute Ausnahme. Solche Entscheidungen hätten viel früher getroffen werden können.
Sie haben ja schon gerade gesagt, dass das total üblich ist und dass sich das wie so ein roter Faden durch die Politik und die Industrie zieht. Nun kann man sich das vielleicht erstmal immer so ganz abstrakt so schwer vorstellen. Lobbyismus, wie funktioniert denn das? Wie läuft denn das? Wie kommen denn diese Absprachen zustande?
Na, Lobbyismus ist ja an sich was irgendwie auch zur Demokratie dazugehört. Also es ist ein also auch positiv. Es gibt irgendwie auch von Umweltverbänden, auch von Firmen, gibt es Personen, die klar erkennbar sind als Lobbyisten, die klar erkennbar ihre Position vortragen und dann der Politik die Entscheidung überlassen. Das ist nicht schlecht, weil dadurch die Politik eben erfährt erstmal, was die Interessen sind der einzelnen Gruppen. Ja. Was aber in dem Fall eben nicht gut ist, jetzt im Bereich der Agro-Gentechnik und anderen Bereichen ist es leider auch so, dass es viele Personen gibt, die sind gar nicht mehr als Lobbyisten erkennbar. Das heißt, man spricht mit denen und weiß gar nicht, dass man eigentlich mit der Industrie spricht. Die sind, wie zum Beispiel diese Agentur Genius, diese Industrie-Consulting, die haben Verträge mit dem Bundesforschungsministerium. Man denkt also, man spricht mit offiziellen Stellen. Und im Grunde spricht man mit einer ganz normalen Firma im Grunde, die auch im Dachverband der Biotechnologiefirmen in Europa eben vertreten ist, die ganz klare Industrieinteressen vertritt und wo man letztendlich dann gar nicht mehr klar erkennen kann, woher kommt diese Information. Und es geht so weit im Bereich der Agro-Gentechnik, dass zum Beispiel sich Behördenvertreter mit Vertretern der Industrie treffen, die sich gemeinsam auf Standards einigen, wie denn in dem Bereich der Risikoforschung geprüft werden soll. Und hinterher werden dann diese Stellungnahmen, die gemeinsam erarbeitet worden sind, wieder den Behörden vorgelegt. Und dann heißt es, guck mal, also hier gibt es ja schon eine Publikation oder eine Absprache mit der Industrie und mit Behördenvertretern. Das muss doch letztendlich das sein, was umgesetzt wird. Und im Grunde werden da die Bälle hin und her geschoben. Die Industrie erarbeitet gemeinsam mit Behördenvertretern irgendwelche Vorgaben, die hinterher von den Behörden nur noch umgesetzt werden. Und das sind Verquickungen und Vernetzungen und intransparente Vorgänge, die mit normalem Lobbyismus nichts mehr zu tun haben. Das ist eine systematische eben Durchdringung der Politik auf verschiedenen Ebenen, um die Interessen der Industrie durchzusetzen.
Da stellt sich mir ja die Frage, was man da überhaupt noch dagegen machen kann. Denn ich denke ja, so gerade so Bürgerinitiativen oder so eine Feldbefreier, die irgendwo hingehen und dann so die Maispflanzen aus dem Boden wieder ausreißen, werden doch auf Dauer wohl kaum eine Chance gegen solche Konzerne haben und gegenüber das, was dort im Hintergrund läuft. Also wie soll man das auch bewerkstelligen? Oder was denken Sie, was man dagegen tun könnte?
Also eigentlich ist es nicht so kompliziert. Es ist tatsächlich eben nicht irgendwelche Umweltorganisationen oder Bürgerinitiativen, die das in erster Linie ändern werden. Die können das nur bekannt machen. Man kann also sagen, guck mal hier, da gibt es ein Problem. Aber letztendlich lösen muss das Problem die Politik. Politik hat jahrelang völlig unkritisch Agro-Gentechnik gefördert, hat immer gesagt, das ist Innovation, das ist Fortschritt, das brauchen wir, das bringt Arbeitsplätze. Hat so eigentlich auch vom Inhalt her nicht gestimmt, es sind keine Arbeitsplätze entstanden oder nur ganz wenige und auch die Produkte sind im Grunde nicht das, was man sich ursprünglich erwartet hat. Trotzdem hat also die Politik jahrelang die Industrie eben hier gefördert, auf allen Ebenen, die möglich waren, finanziell, organisatorisch, institutionell und das muss geändert werden. Es muss eine klare Trennung sein zwischen Industrie und Staat, so wie es eine Trennung gibt zwischen Staat und Kirche, die ist auch nicht vollständig geglückt, aber sie ist doch zumindest so festgehalten als Ziel und so eine Trennung zwischen Staat und Industrie brauchen wir auch. Es muss ganz klar sein, es muss einen Kodex geben für Behördenmitarbeiter, die müssen, es muss transparent sein, wo gehen die hin, mit wem treffen sie sich, wo sind sie Mitglied, woher bekommen sie ihren Input und das kann man ganz einfach dadurch einfach durch Vorgaben an die eigenen Beamten klären. Das ist keine Hexerei, das ist machbar und im Grunde darf man natürlich auch, oder in Ergänzung, darf man natürlich auch keine Verträge schließen mit Industrieagenturen zur Vorstellung von Forschungsergebnissen, die mit staatlichen Fördermitteln erzielt worden sind. Das alles geht nicht und das alles hat aber im Grunde ein Ministerium in der Hand. Das kann die Frau Aigner, das kann die Frau Schawan, das können die lösen. Das ist keine Hexerei und es ist zu hoffen, dass nach der Bundestagswahl das auch als Thema hier eben diskutiert wird in Ministerien, wie führen wir unsere nachgeordneten Behörden, die sind abhängig von den Ministerien, die sind ja an Vorgaben gebunden und ich hoffe, dass wir da dann auch einen Schritt mal vorankommen.
Ja, man darf vielleicht gespannt sein, vielleicht noch mal kurz eine Frage dahingehend, gerade weil Sie Frau Aigner auch erwähnt haben, man hört ja fast immer nur was von Monsanto und den Genmais, den Monsanto macht. Monsanto als sozusagen die ja versinnbildlichte Figur des Bösen in der Agrotechnik, sag ich jetzt mal. Ist das wirklich nur dieser eine böse Konzern oder agieren die anderen einfach nur im Verborgenen?
Also es ist schon erkennbar, dass die Firma Monsanto der weltweit der größte Konzern ist im Bereich Agro-Gentechnik. 80-90% aller gentechnischen Pflanzen gehören Monsanto, sind patentiert. Es gibt ein paar andere Firmen, die auch sowas anbieten. Die sind aber eher dann in Lizenzabhängigkeit auch von der Firma Monsanto oder in Kooperation. Und in den USA inzwischen steht das also auch ganz, also wo ja Gentechnik auch angebaut wird. Bei uns wird das im Grunde ja fast nicht angebaut. In den USA, wo Gentechnik massiv angebaut wird, gerät also die Rolle von Monsanto auch immer stärker ins Fokus zum Beispiel von Kartellbehörden. Gibt es also etliche Kartellklagen. Es gibt Analysen, die zeigen, dass tatsächlich 90% von der Soja oder von gentechnisch verändertem Mais nur von einer Firma angeboten werden. Und insofern ist auch der Einfluss der Firma Monsanto auf Behörden, auf auf staatliche Entscheider entsprechend groß. Es gibt zwar etliche Schaltstellen dazwischen, wie diese Industrie-Consulting Genius meinetwegen, oder ein Dachverband Europa Bio, wo auch wieder Monsanto stark vertreten ist. Monsanto sitzt auch zum Beispiel im Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter. Und da ist schon erkennbar, dass eine Firma ein besonderes Interesse hat. Es gibt auch andere Firmen, die ähnlich gelagert Interessen, aber nicht so erfolgreich sind auch und nicht so eine marktbeherrschende Stellung aufgebaut haben. Und insofern ist diese, dass Monsanto herausgehoben genannt wird, eigentlich schon auch berechtigt, einfach aufgrund der Marktposition dieses Unternehmens.
Vielleicht zum Abschluss gerade wegen Monsanto. Ich denke mal, dass die ganze Verquickung, wie das funktioniert mit der Lobbyarbeit, das wird sehr, sehr unübersichtlich sein. Nun sind Sie ja selber Lobbyist mit sozusagen Greenpeace. Kommen Sie denn mit sozusagen den Lobbyisten von der anderen Seite, sozusagen vom Gegner, sage ich jetzt mal so, auch mal irgendwie in Kontakt? Trifft man sich da auch mal so und setzt sich mal hin und geht mal bei Borcherts was essen oder so?
Also nochmal vielleicht zu meiner Rolle. Ich bin war neun Jahre lang Mitarbeiter bei Greenpeace und habe dann natürlich auch Politiker getroffen. Ich bin aber seit zwei Jahren, seit anderthalb Jahren nicht mehr bei Greenpeace angestellt. Ich arbeite als im Moment als Selbstständiger, habe diesen Bericht geschrieben, zum Beispiel für die Grünen im Bundestag und habe auch nach wie vor sehr gute Kontakte zu Greenpeace. Bin auch dieser Linie von Greenpeace im Grunde schon sehr treu geblieben oder den Themen, die da von Greenpeace eben die ich da gearbeitet habe, Agrogentechnik und Patentierung, aber ich bin in dem Sinne kein Vertreter von einem Verband im Moment. Und was natürlich, aber also man kann das alles nachlesen im Internet, ist alles also auch bin ich intransparent. Ich habe nicht verschiedene Hüte auf, sondern es ist ganz klar im Internet nachlesbar, was ich mache. Und natürlich als Umweltverband, das hatte ich ja auch schon gesagt, ist man auch natürlich eine Art Lobbyist. Es gehört ja mit zur Demokratie, dass Positionen und Forderungen an die Politik von außen auch herangetragen werden. Und solange die Trennung klar ist zwischen Politik und Lobbyismus, solange der Lobbyist nicht selber als Abgeordneter im Parlament sitzt zum Beispiel oder in einem Ministerium ein Industriemitarbeiter auf einmal sitzt, der da Entscheidungen trifft, ist es, denke ich, auch für die Demokratie wichtig, dass die außerparlamentarischen Kräfte irgendwie eingebunden werden. Die müssen ja es muss ja irgendwie einen Dialog geben zwischen den Volksvertretern und denen, die andere oder die Interessen der Gesellschaft vertreten. Insofern sehe ich da kein grundsätzliches Problem, aber es ist nicht so, dass man sich da mit der Industrie und mit irgendwelchen Mitarbeiterministerium und mit Umweltverbänden irgendwie an einem Tisch trifft und dann irgendwie abends gut essen geht. Die meisten Treffen, die man da hat, sind sehr nüchtern, sind auf eine Stunde begrenzt. Man trifft einen Mitarbeiter vom Ministerium, versucht ihm vor einer anstehenden Entscheidung, zum Beispiel Abstimmung über Zulassung von gentechnisch veränderten Pflanzen, die Position des Umweltverbandes eben zu erklären, warum der Umweltverband das ablehnt an der Stelle. Und ich denke, das ist dann für die Politik hinterher völlig offen, wie sie sich entscheidet. Meistens entscheidet sie sich dann eben nicht, so wie der Umweltverband das gerne hätte. Ich glaube, da gibt es, denke ich, auch Spielregeln, sowas wie ein Ehrenkodex, der da eingehalten wird von Umweltverbänden. Ganz klar immer zu sagen, wo kommt man her, was für Positionen vertritt man, was sind die Fakten dahinter. Also man versucht auch klarzulegen, was ist gesichert und was ist Auffassung von einem Verband. Und ich glaube, da hat die Politik viel davon, wenn sich alle möglichen Arten von Menschenrechtsorganisationen, von Umweltverbänden, von Entwicklungshilfeorganisationen auch wirklich auf der Ebene der Politik organisieren. Das ist an sich nicht schlecht.
Herr Thehn, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier für uns im Morgenmagazin bei Radio Korax.
Ja, danke Ihnen. Schönen Tag.
Ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Tag. Ja, bis dahin. Tschüss. Ja, das war Christoph Thehn.